herzlich willkommen beim neuen Business Impulse Podcast. Ich bin heute zu Gast bei der Agentur Neuwerts und neben mir sitzt Ingo Stoll, seines Zeichens auch Mitgeschäftsführer hier in dem großen Haus, in dem tollen Haus. Wir sind im Transformationswerk. Hallo Ingo.
Hi Carsten, grüß dich.
Vielleicht fangen wir einfach mal an. Agentur Neuwerts, da steht ganz groß auf der Webseite neue Wege gehen. Was heißt das? Was macht Neuwerts?
Ja, wir gehen am liebsten neue Wege, wenn gemeinsam quasi an der Seite von Kunden, die das wollen. Und das heißt im Kern erstmal, da kommen wir her, Kommunikation. Also Neuwerts ist zum einen eine Kommunikationsagentur, die mal als Fusion vor 5,5 Jahren entstanden ist aus einer Online-Agentur, aus einer Internetagentur und einer klassischen Kommunikationsagentur. Denn wenn man neue Wege geht, dann hat das ganz viel mit Kommunikation zu tun, im Sinne von A nach innen. Ne, Mitarbeiter abholen, denen sagen, was verändert sich, warum ist das gut und so weiter. Und das andere ist, neue Wege gehen in der Kommunikation nach außen, neue Zielgruppen ansprechen, eine Marke überarbeiten, den Einstieg ins Digitale wählen, was auch immer der Anlass sein kann. Das heißt, das ist das eine, was wir tun. Und das zweite ist, dass wir mittlerweile zu ja, bestimmt 40% eigentlich das sind, was man früher in der Schublade Unternehmensberatung gesucht hätte oder verortet hätte. Das heißt, wir sind so ein Hybrid. Das liegt daran, dass wir uns über dieses Thema neue Wege gehen, verändern im Laufe der letzten Jahre stark mit Transformationsthemen, mit Change-Kommunikation, mit digitaler Transformation auseinandersetzen. Daher kommt auch ein bisschen das Thema Transformationswerk, um dem eine vernünftige Plattform zu geben. So dass man heute sagen kann, wir sind so ein Hybrid zwischen Unternehmensberatung und Agentur und werden gesucht von Kunden, die in irgendeiner Art und Weise für sich genau das sagen, nämlich da wollen wir neue Wege gehen, manchmal auch müssen wir neue Wege gehen und dann eigentlich einen Partner suchen, der dieses Veränderungsthema begleitet.
Was sind das für Kunden, die zu euch kommen?
Bunter Mix. Also das reicht von DAX-Konzernen und Corporates wie einer Conti oder internationalen größeren wie ein Konica Minolta. Das ist ganz viel guter deutscher Mittelstand in unterschiedlichen Größendimensionen, wo der Anlass für die Veränderung und das neue Wege gehen sein kann, dass du neue Köpfe dort an Bord hast. Das kann eine Unternehmensnachfolge sein und die nächste Generation Unternehmer gestaltet jetzt die Zukunft. Und hin und wieder sind es auch Startups, die per se sowieso schon immer auf neuen Wegen sind. Ne?
Ja, spannend. Wir sind jetzt hier im Transformationswerk und da steht auch, das ist ein Ort für Neues. Wie kommt man zu so einem altehrwürdigen Gebäude hier?
Also das Gebäude, in dem wir sitzen, ist tatsächlich eine alte Trafostation, ein altes Umspannwerk. Und das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen wie so ein großes Backsteingebäude und früher standen eben die Transformatorentürme hier drin, die im Grunde die ganze Umspannungsleistung für das hier angrenzende Industriegebiet geleistet haben. Weil hier war auch früher, das heißt hier alter Flughafen, die Station vom Haus, hier war eben auch früher ein alter Flughafen, da hat man das eben gebraucht. So, und dieser Raum war dann irgendwann nicht mehr als Transformationsstation benötigt und ja, wir haben die Chance gehabt, hier im Grunde mit der Agentur reinzuziehen und zum einen gestalten zu können, wie wir hier arbeiten. Also wenn man da mal Bilder sieht, transformationswerk.de, da sind so kleine Videos und ein paar Fotos drauf, wenn man da mal einen Eindruck gewinnen will. Es ist halt ein großes Loft über 2 Ebenen, viele alte gemietete Stahlträger hier drin, also viel Industriegeschichte und eben sehr viel Neues, was wir so machen. Und neben der Agentur, die hier arbeitet, ist es so, dass wir Platz übrig hatten und der erste Reflex damals, als wir hier eingezogen sind, quasi zu Anfang 2015, das heißt in 2014 entstanden die Pläne und so, war, ja, wir nehmen einen Unterbieter mit rein. Vielleicht jemanden, der Dienstleistungen erbringt, mit denen wir sowieso häufig zusammenarbeiten, klassisch. Und wir haben uns dann aber für einen anderen Weg entschieden und zwar, weil Veränderung häufig was damit zu tun hat, dass wenn man mal neu denken will und neue Wege gehen will, dann gibt es so einen kleinen Dreisprung. Wir nennen das immer neue Orte, neue Köpfe, neue Methoden. Das sind alles 3 Dinge, die helfen, mal auf neue Ideen zu kommen. Und ein neuer Ort ist per se schon mal ein guter Rahmen, um aus alten Denkbahnen auszubrechen. Und deswegen gab es viele Unternehmen, mit denen wir auch früher immer schon gesagt haben, ja, dafür müssen wir mal rausgehen. Wenn wir jetzt mal neu über uns nachdenken wollen, dann können wir das nicht in den alten Meetingräumen. Und dann fängst du an, nach Räumen zu suchen. Und in ein Hotel oder in ein klassisches Tagungszentrum zu gehen, das funktioniert besser, als im alten Meetingraum zu bleiben. Es ist aber suboptimal, weil du im Grunde von einem Standard in den nächsten Standard kommst. Mhm. Und wenn es ein bisschen inspirierender sein soll, ein bisschen disruptiver, ja, was macht man dann? Und wir sind dann häufig losgegangen und haben zum Beispiel befreundete Fotografen gefragt, ob wir deren Ateliers mal für Workshops nutzen können. So fängt man halt an, nach so Räumen zu suchen, die was Besonderes haben. Und die Idee damals war eigentlich zu sagen, hey, wir haben das mit unseren Kunden. Wir könnten uns auch vorstellen, dass andere Kunden diesen Bedarf auch haben, dass das eher noch mehr wird, wo man dann mal rausgeht aus dem Bekannten. Ja, und so entstand die Idee hier quasi mit dem Transformationswerk in der Doppeldeutigkeit des Ortes, seiner Historie und eben Transformation von Veränderungsprozessen, quasi eben eine offene Workshop- und Event-Location zu eröffnen, die jedes Unternehmen hier mieten kann, die ein lebendiger Ort ist, weil wir hier eben auch arbeiten. Das heißt, man kann sich mit uns auch austauschen, dann wären wir bei neue Köpfe, vielleicht auch neue Methoden. Also wir arbeiten viel im Design Thinking, wir arbeiten mit Künstlern auf Teambuilding-Prozessen, also viel, viel interaktive Arbeit, machen hier Barcamps und solche Dinge. Also am liebsten eben alles drei. Es kann aber auch sein, dass die Kunden hier einfach nur die Räume mieten und dann haben die hier ihre Ruhe und die müssen nichts mit der Agentur zwangsläufig zu tun haben.
Das heißt, für alles offen, was man machen kann in diesem Rahmen dieser Prozesse.
Genau. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, aus Sicht der Agentur funktioniert das auch als Akquiseinstrument. Weil man macht das Haus auf, für Gruppen, Projekte, Vorstände, die sich im Veränderungsprozess befinden. Mhm. Manchmal davor, manchmal gerade am Anfang, manchmal mittendrin. Naja, man kommt natürlich auch ins Gespräch über diese Dinge und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann entweder sagt, ey Mensch, da hätten wir einen richtig coolen Speaker oder einen Kopf oder ein Startup in dem Netzwerk. Das ist nämlich das Zweite. Transformationswerk ist nicht nur die Location, das ist auch ein lebendiges Netzwerk, deswegen machen wir ja auch Events und offene Plattformen. Ja, dann haben wir es häufig schon gehabt, dass jemand sagt, wir machen hier eine Zukunftswerkstatt. Audi kommt beispielsweise demnächst. Ja, und dann steht die Frage im Raum, eigentlich hätten wir für diese Gruppe gerne noch einen guten Keynote-Impuls am Anfang. Oder wir wünschen uns, dass wir für die Gruppe nochmal richtig was Cooles, Zukunftsfähiges, Nerdiges, Gadget-mäßiges haben. Und wir dann zum Beispiel einen Patrick Kramer dann dazu holen, der mit denen eine Upgrade-Party macht. Also Chippen, Microchip-Implantate setzen, wenn der Kunde das möchte. Zumindest aber mal informieren über die Frage, wie ist das eigentlich mit digitaler Transformation und uns als Mensch, wenn man es mal zu Ende denkt und wir anfangen, uns Technik unter die Haut zu setzen und so. Das dient dann der Unterstützung oder Auflockerung.
Spannende Themen. Veranstaltung, du hast es schon angesprochen, ist eine Veranstaltungsreihe, die ja inzwischen sich gut etabliert hat, jetzt an Hannover ja auch, ist ja 12 Minutes, die du mit initiierst. Vielleicht kannst du da noch mal zwei Sätze zu sagen, denn die findet ja im Transformationswerk, also bei euch in der Agentur, statt.
Genau. Also 12 Minute Me, wer da mal gucken möchte, 12 Min, also 12 wirklich als Ziffern, 1, 2 Min, .me, 12 Minute Me, ist mittlerweile ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, quasi silosprengend und damit interdisziplinär Austausch zu fördern. Und zwar über den eigenen Fachbereich hinaus. Und das funktioniert so ähnlich, mancher kennt vielleicht TED Talk. An so einer 12 Minute Me Veranstaltung gibt es drei Talks. Bei den sogenannten Ignite Talks auch wirklich sehr breit aus drei völlig unterschiedlichen Themenbereichen, kann Startup sein, kann Corporate sein, kann um Tech gehen, kann um Künstler sein, was auch immer. Und es gibt eben drei Vorträge im Laufe eines solchen Abends und keiner darf länger sein als 12 Minuten. Und das machen wir hier im Transformationswerk einmal im Monat, 12 Minute Me, gibt es aber mittlerweile bundesweit, also es gibt 12 deutsche Städte von Rostock bis München, in denen die Dinge stattfinden. meistens am zweiten Donnerstag im Monat. Und 12-Minute-Me versteht sich auch wie eine offene Community. Das heißt, das ist kein Neuwertsprojekt, sondern wir sind so ein bisschen der Host und Sponsor für eben Hannover. Aber bei 12-Minute-Me kann auch jeder mitarbeiten, der das spannend findet. Und diese Gruppe organisiert sich, ist alles eher sehr basisdemokratisch, wie das läuft, ein bisschen chaotisch, aber eben auch sehr inspirierend und sehr kreativ. Und so haben sich im Laufe der Zeit, also ursprünglich mal gestartet mit Oliver Rössling in Hamburg, so haben sich in der Zeit nicht nur andere Städte angeschlossen, sondern auch quasi thematische, wir nennen die Verticals, Veranstaltungen etabliert, bei denen dann das Thema nicht komplett offen ist, sondern man einen gewissen Fokus-Schwerpunkt setzt. Zum Beispiel gibt es hier in Hannover ein 12-Minute-Meet, da geht es um Life-Science-Themen. Und dann trifft eben so ein Patrick Kramer von Digiwell mit seinen smarten Implantaten auf Ärzte die und Pharmaunternehmen, die forschen oder was auch immer. Und mit 12-Minute-Industrial haben wir hier noch ein zweites, was im Transformationswerk stattfindet, aber nicht nur, weil wir es mit dem Hafen, mit dem Maker und Coworking Space in Hannover und auch mit der Deutschen Messe AG, mit der Robotation Academy zusammen machen, sodass dann 12-Minute auch schon mal anfängt, so ein bisschen durch die Stadt zu wandern. Mhm. Und ja, ich war jetzt gerade mit dem 12-Minute-Netzwerk, gibt es immer so alle 4 Monate sogenannte Teamwochenenden, nennen wir das, waren wir gerade in Budapest, wo wir in Ungarn auch den ersten internationalen Standort haben. Ja, und da kann man ein bisschen sehen, wie sich das so entwickelt und ist eine echte Community. Da laufen die meisten Ankündigungen und auch Einladungen über meetup.com.
Wenn man das jetzt alles so hört, Agentur Neuwärts, Transformationswerk, 12 Minute oder 12-Minute-Me, ist ja sehr viel neue Dinge, sehr viel neue Inspiration. Wo sammelt ihr denn Inspirationen dann her? Das ist ja auch ein spannendes Thema. Ihr seid ja sehr viel Impulsgeber ja an dieser Stelle für Unternehmen, für diese Formate. Wie kommt man zu sowas? Wie kommst du zu sowas? Um mal so deine persönliche Geschichte dahinter noch mal vielleicht zu hinterfragen.
Komme ich zu sowas? Ja, also erstmal glaube ich, das ist überhaupt kein Voodoo, sondern wenn man neugierig ist, dann stolpert man ja zwangsläufig über Dinge, die für einen selber erstmal neu sind. Und da hat jeder sicherlich so seine eigene Brille. Aber ich bin gerne auch unterwegs und finde erstmal grundsätzlich Dinge, die ich nicht kenne oder höre, spannend. So, zumindest mit einem gewissen Filter. Ich komme halt im Grunde aus dem digitalen Teil, habe also mit B3 Design Ende der 90er eine Online-Agentur mitgegründet und alles, was mit dem Thema Entwicklung, Digitalisierung von Kommunikation, Social Media und den Sachen sich beschäftigt, das war erstmal ein Interessensfeld, da musste ich mich nicht zu quälen, das finde ich einfach spannend. So, wenn man jetzt Social Media schon mal nimmt, ja, dann hast du natürlich einen riesen potenziellen Input, eher mehr, als man so verarbeiten kann, aber wo schon mal eine ganze Menge neue Sachen einen ja dann auch erreichen. So, das heißt, das eine, wo ich sehr viel Impulse kriege, ist zum Beispiel Twitter. Mhm. Das ist mein absolutes Lieblingsnetzwerk. Ich weiß, dass für manche ist das eher so ein bisschen nerdy und so Nische. Also bei mir ist es tatsächlich Twitter, weil in den Netzwerken und Verbindungen, die ich da habe und natürlich auch in den Möglichkeiten dort zu suchen, ja, da gibt es, wenn ich will, jeden Tag irgendwo Dinge, die spannend sind und mal steht der Bericht im Blog, mal ist das ein Video und mal ist es einfach nur ein Profil von jemandem. Das ist das, was mich persönlich sehr interessiert. Ich bin ein Beziehungsmensch. Also ich verknüpfe im Grunde die Themen sehr stark mit Köpfen und finde halt spannend, was Menschen machen. Jeder Gründer, jeder Startup-Gründer, erstmal grundsätzlich, der hat eine Geschichte zu erzählen. Was ist dahinter? Warum machen Leute das? Also mich interessieren quasi neue Dinge, Innovation, jemand, der eben Sachen macht, die nicht alle machen, und mich interessiert, warum machen sie das? Wer ist das? So, darüber lernt man Leute kennen. Dann ist, wie gesagt, Transformationswerk als offenes Haus. Das heißt, hier kommen ständig Leute rein. Wenn man mit denen ins Gespräch kommt, erfährt man Dinge, kommt auf Impulse. Ja, und dann gibt es natürlich auch so klassische Sachen, Beispielsweise, wir haben im letzten Jahr mit einem Kunden eine Exkursion gemacht nach London, weil London im Bereich Fashion eben auch eine der europäischen Hochburgen ist, neben Paris. Da passiert sehr viel, zum Beispiel in Shoreditch, das wird manchmal auch so als das Silicon Valley von London bezeichnet. Und da haben wir eine Exkursion gemacht, so ähnlich wie man das heute ja auch häufig hört, Leute fahren ins Silicon Valley, ja, um sich da inspirieren zu lassen. Dann sage ich immer, da geht schon eine Menge, das ist ganz cool. Man muss aber auch nicht immer nur ins Valley fahren, passieren auch woanders spannende Sachen. So, das heißt, rausgehen, mit Leuten reden, die Augen und Ohren offen halten und ein bisschen sensibel dafür sein, was einen so begeistert. Und das reicht eigentlich. Der Rest ist mehr, dass man es dosieren kann, wie viel will man denn davon haben.
Ich wollte gerade sagen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist das nicht irgendwann Information Overflow dann? Besteht da nicht die Gefahr? Kann man diese Eindrücke dann noch irgendwann sortieren?
Ich kann das natürlich nicht generell sagen, ich kann ja nur für mich sprechen. So. Ich kann das ganz gut. Also ich habe vor Jahren mal, der eine oder andere kennt das, mit meinem Team so einen Prozess gemacht mit einer Methodik, die nannte sich TMS. Gibt auch DISC und manche andere, wo man erstmal versucht, aufgrund von Arbeitspräferenzen so Profile zu haben. Das ist immer so eine Näherung an die Realität, aber es hilft ja, so festzustellen, ach, der andere ist einfach anders. Ja, und wenn ich das ein bisschen besser verstehe, arbeitet ein Team häufig auch besser zusammen. So, ich habe sowas auch damals mit meinem Team gemacht und bekam dann ein Profil bescheinigt in dieser TMS-Logik. Die hieß tatsächlich original der informierte Berater. Mhm. So hieß das da. War so ein Prototyp, einer von 8 Rollen. Ne? So da irgendwo in so einem Kreis war dein Grün, keine Ahnung. So. Und was ich da zumindest so gelesen habe, da konnte ich mich ganz gut wiederfinden. Das heißt, ich kann ganz gut mit ziemlich viel Input klarkommen. Mhm. Das ist das eine. Ich brauche natürlich auch Zeit, um die Dinge zu verarbeiten. Und der beste Weg, um aus diesem ganzen Input irgendwas zu machen oder auf neue Ideen zu kommen, da gibt es aus meiner Erfahrung für mich 2 Sachen, die sehr gut funktionieren. Und das eine heißt Reisen. Ist auch ganz egal, ob du dann mit der Familie in Urlaub fährst, ob das eine Businessreise ist, ob du alleine irgendwo im Wald spazieren gehst, also raus und in Bewegung sein. Ne? Also ich kann im ICE sitzen und einfach stumpf aus dem Fenster gucken. Und dann ist das manchmal genau der Ort, wo irgendwie dich eine Idee anfliegt oder was passiert. Und das Zweite ist eben mit Menschen im Gespräch sein. Also was ich manchmal so aus den ganzen Dingen mitnehme, das ist gar nicht klar. Ich stelle nur fest, wenn wir uns plötzlich über ein bestimmtes Thema unterhalten, dass mir das ein oder andere wieder einfällt, was ich mal gesehen habe, von dem mir mal jemand erzählt hat. So, das heißt, das kommt sehr stark kontextbezogen und das funktioniert eigentlich am allerbesten. Also ich habe kein richtig systematisches Ablageprinzip und wahrscheinlich ist es auch so, dass genauso viele Informationen vorne rein wie hinten und wieder dringlich wieder rausfallen, aber manchmal bleibt zwischendurch was hängen. Also sprich, ich bin auch ein Mensch, der gerne im Dialog ist. Tatsächlich das Gespräch kann auch mal einfach nur Messaging hin und her schieben sein, aber in so einem Gespräch passieren halt gute Dinge und letzten Endes ist es wahrscheinlich auch so, dass ich intuitiv häufig aufwähle, mit wem ich auch solche Situationen suche. Es gibt einfach ein paar Leute, von denen ich weiß, wenn wir dann abends Zeit haben, dann ist der immer inspirierend. Ob da jetzt irgendwie eine konkrete Sache draus wird, ist gar nicht so entscheidend, aber das, da lerne ich neue Dinge, das inspiriert und meistens kommt dabei etwas raus, was keiner für sich alleine entwickelt hätte.
Viel Inspiration und viele neue Dinge findet man auch in einem anderen Projekt von dir und das jetzt kommen wir eigentlich erst zum Hauptteil, ist Neuwärts FM, ein Podcast. Der Podcast für alle, die neue Wege gehen wollen, steht in der Beschreibung auf der Webseite drauf. Was ist Neuwärts FM und wie bist du zum Thema Podcasting gekommen?
Neuwärts FM ist wirklich erstmal der Oberbegriff für 2 Dinge, die wir heute machen. Es gibt unterschiedliche Podcast-Formate, so war das mal angelegt. Also im Moment wird eins aktiv gespielt, nämlich Neuwärts FM Transformer. Das ist ein Personality-Talk mit Leuten, die neue Wege gehen, anders denken, die Erfahrungen gemacht haben, die spannend sind, also die in irgendeiner Art und Weise was mit Transformation zu tun haben, weil sie die Art, wie sie arbeiten, die Art, wie sie denken, die Art, wie eine Branche tickt, transformieren. Es gab zwei weitere Formate. Das eine soll demnächst wieder aufleben. Das ist Neuwerts FM Trending. Das war eine Social Media Talk auf Deutsch mit dem Stefan Röbbeln zusammen. Und dann haben wir unter Topic quasi, Neuwerts FM Topic, immer gesagt, na, das ist so, das kann mal dieses Thema sein, mal jenes. Da haben wir zum Beispiel im ersten Jahr für die CeBIT Global Conferences Interviews gemacht mit Speakern, so dass das eher ein Event-Covering war. Und Neuwerts FM war immer angedacht als auch als Produktionsfirma und als Unit, die eben Know-how hat für Podcast, Konzeption, Erstellung, technische Umsetzung, alles was man braucht, wenn ein Veranstalter oder ein Unternehmen eben sagt, oh, das finden wir einen spannenden Kanal, wissen aber nicht genau, wie das geht. Könnte uns quasi aufs Pferd helfen. Mhm. So, also quasi auch eine Produktionseinheit. Und deswegen natürlich eng an die Agentur angelehnt. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich ganz simpel. Ich bin in 2013 umgezogen. Aus der Stadt raus sozusagen in so einen kleinen Vorort vor die Tore Hannovers. Und plötzlich hatte ich Anfahrtsweg, was ich vorher eigentlich nicht hatte. Ich hatte also quasi eine gute halbe Stunde hin und zurück, also war dann plötzlich Pendler. Und das war zu dem Zeitpunkt, als ich mich sehr stark mit Social Media beschäftigt habe. Und ich wollte ursprünglich früher immer gerne zum Radio gehen. Also ich habe eine hohe Affinität für das Thema Radio, Audio und so weiter. Ja, und um diese ganzen Dinge zusammenzubringen, war es naheliegend, eigentlich diese Pendelzeiten, meistens bin ich Rad gefahren oder so, tatsächlich Podcast hörend mit Social Media Themen mich diesen ganzen Komplex mal zu nähern. Und dann habe ich damals geguckt und im deutschsprachigen gab es im Grunde nichts. Muss man sich mal vorstellen, so Ende 2013, deutschsprachiger Podcast zum Thema Social Media Fehlanzeige. Aber es gab natürlich die amerikanischen. Und dann bin ich gelandet bei einem ganz großen Vorbild und auch wirklich einem ganz großartigen Menschen und Typen, nämlich bei Michael Stelzner, der seinen Social Media Examiner Podcast betrieb. Ja, und so bin ich dann richtig reingesogen worden in diese ganze Szene, habe die dann auch in San Diego besucht, habe da Online-Seminare mitgemacht und habe im Grunde dann auf meinem 2014 am Anfang, auf meinem ersten Social-Media-Kongress von eben Michael Stelzner in den USA, in San Diego, da waren so 2.500 Marketer all over the world. Und ich wusste, dass ich eben einige dieser Podcast-Größen, die man die ganze Zeit gehört hat, dass die da sind. Und das war dann meine Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt selber aus. Hatte kleines Grundequipment und bin dann quasi mit klopfendem Herzen da nach San Diego gefahren. Und weil die alle relativ zugänglich waren, haben die sich eben auch bereit erklärt, für das ein oder andere Podcast-Interview dann selber zur Verfügung zu stehen. Sodass ich zum Beispiel mit Michael Stelzner einen Podcast über sein Eventformat machen konnte. Und okay. Das war so die Einstiegsstunde und so ein paar von diesen alten Podcasts findet man eben auf Neuwerts FM Transformer noch so in den ersten einstelligen Folgen. Da sind dann so ein paar Leute dabei, die dann Podcasts schon deutlich professioneller und sehr viel länger gemacht haben. Und ja, seitdem mache ich das und mache ich das gerne.
Warum Podcasten? Was ist für dich so spannend an diesem Format oder an diesem Kanal? Weil das ist ja jetzt in Deutschland noch ungewöhnlich, nach wie vor. Aber was ergänzt, was hat das Podcasting jetzt an Besonderheiten? Warum sollte man sich vielleicht, du hast es eben so im Nebensatz auch gesagt, vielleicht auch intern mit sowas auseinandersetzen?
Also wenn ich mal versuche, meine eigene Affinität für Radio jetzt mal rauszudrehen, was ist wirklich spannend an Podcasts? Und was macht es auch lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen, ob man nicht eigene Themen auch auf diesem Kanal macht, sind für mich vor allen Dingen zwei Dinge. Das eine ist, Podcast ist das einzige echte Nebenbei-Medium. Nebenbei-Medium heißt, ich kann mir was anhören und nebenbei was anderes machen. Wenn ich ein Video gucke, dann muss ich da hingucken. Wenn ich was lese, muss ich sowieso auf den Bildschirm gucken. Wenn ich einen Podcast höre, kann ich nebenbei joggen gehen, pendeln, Rasen mähen, abwaschen, was auch immer. Mhm. Es gibt Leute, die hören das unter der Dusche. So, das heißt, für jemanden, der viel Information aufnimmt und aufnehmen möchte, ist es eine Möglichkeit, noch Zeit quasi tatsächlich damit zu verbringen, während man was anderes macht. So, und wie gesagt, ich bin übers Pendeln dazu gekommen, bin Rad gefahren. Mhm. Auf dem Rad kannst du wirklich nichts anderes machen. Da kannst du keine Nachrichten schreiben, Artikel lesen, Videos gucken. Da bleibt wirklich
nur hören.
Nur hören. Mhm. So. Und es hat einen Nebeneffekt, den man sich vielleicht klar machen muss. Wenn man Podcast hört, vor allen Dingen, wenn man Podcast einer Sendung hört und mehrere dieser Folgen hört, dann gibt es ab der dritten Folge, das ist wissenschaftlich auch nachweisbar, gibt es eine Beziehung, die entsteht zu dem, den man hört. Das, was man im Ohr hat, ist das Sinnesorgan, was am nächsten am Gehirn ist, an der Wahrnehmung. Das heißt, das Thema Stimme macht unglaublich viel aus. Da entstehen Effekte, dass man einem Sprecher, einem Host, der regelmäßig eine Sendung, zum Beispiel mit wechselnden Gästen macht, dass da eine Beziehung entsteht, eine gewisse Vertrautheit. Dinge, die auch ganz bewusst mit Routinen unterstützt werden, nämlich dass der erste oder letzte Satz zum Beispiel eines Podcasts eigentlich erwartet immer gleich ist. Oder bestimmte Sendungskonzepte oder Frequenzen laufen. Und dieser Effekt, dass man also Informationen aufnimmt, noch zusätzlich, und das in einer sehr persönlichen Art. Das finde ich hochspannend. Und es ist vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, wieder mal hintergründig zu werden. Also die Sendungen, die ich mache, die haben im Schnitt eine Stunde. Mhm. Wer hört sich eine Stunde was an? Also es wird keine Stunde Videos geguckt oder keine Stunde irgendwo gelesen. Ganz selten nur noch. Sondern also diese anderen Medienkanäle haben eine Tendenz, die immer stärker auf dieses Thema Snack Size Content, nicht mehr der Artikel, nur noch das Summary, nicht mehr das Summary, nur noch die Headline, nicht mehr selber lesen, sondern nur noch glauben, was drinsteht und dem Hashtag folgen. Podcast ist der Gegentrend. Und den finde ich manchmal eben sehr erfrischend, weil es manche Themen gibt, die brauchen einfach länger und Raum, und es lohnt sich auch. Man muss dann aber eben die Möglichkeit haben, das in seinen Alltag zu integrieren, und deswegen ist nebenbei eine schöne Möglichkeit, wieder mal fundiert in den Hintergrund zu gehen, ohne dass ich jetzt eigentlich in Zeitnot komme.
Das heißt aber im Klartext, für deinen Podcast muss man sich schon echt Zeit nehmen, mhm, um wirklich diese Themen auch wahrscheinlich dann aufzunehmen, zu verstehen. Also ich höre den ja auch mit. Aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen vom Nebenbei-Medium schon fast wieder weg. Also natürlich, klar, kann ich nebenbei joggen gehen, aber irgendwie brauche ich dann natürlich, muss ich schon mindestens mal eine Stunde joggen gehen und so weiter. Das kann natürlich auch eine Herausforderung wiederum sein.
Ich kann sagen, es gibt manche Folgen, da musst du wahrscheinlich schon ganz so weit laufen. Aber
ja, das wäre jetzt bei mir so.
Ja, es ist so. Also im Schnitt haben die Dinger eine Stunde. So, jetzt gibt es manche, die sagen, die erste halbe Stunde höre ich auf dem Weg zur Arbeit und die zweite auf dem Weg nach Hause, oder ich mache es in einen Zweck. Das entscheidet im Grunde ja auch jeder für sich, aber das Feedback, was ich eben so bekomme, ist, dass dann viele ja nicht genötigt werden, die müssen das ja nicht hören, die wollen das hören. So. Und ich selber habe Podcasts hier auch von Tim Pritloff, sicherlich einen der Podcast, den Größen hier in Deutschland, gehört zum Teil. Ich meine, diese alte UKE-Kissen, die haben 3 Stunden Laufzeit.
Ja gut, der macht ja ganz lange Dinger. Da also muss man sich schon ganz schön die Zeit
Da ist ganz klar, so weit laufe auch ich nicht mehr. Ja, dann ist die Frage, du hörst irgendwas, dann musst du es irgendwann unterbrechen und machst was anderes. Dann ist manchmal, kommst du drüber hinweg, und manchmal sagst du, ey, ich will jetzt wissen, wie das da weitergeht. Dann ist vielleicht der nächste Tag mit der nächsten Fahrt der Part oder die Runde zurück. Also wie gesagt, es gibt wenig Leute, die sich jetzt hinsetzen und sagen, so, und jetzt höre ich mir mal eine Stunde einen Podcast an.
Das stimmt.
So, also das ist die Frage, wenn du mehr Pendelzeit hast,
dann schaffst du mehr Podcasts.
Wenn du sehr wenig Pendelzeit hast, dann musst du schon weit laufen.
Jetzt heißt dein Podcast oder euer Podcast Neuwerts FM, also ist auch vom Namen her direkt an die Agentur gekoppelt. Warum dieser Zusammenhang? Also es werden natürlich auch viele neue Themen bewegt, aber ist Podcast, um jetzt mal wieder um die Marketing-Sicht zu nehmen, auch ein Marketinginstrument für euch, für die Agentur? Warum die Ankopplung? Hätte ja auch Ingo Stoll Podcast heißen können.
Ja, hätte es. Also es gibt eigentlich zwei Gründe. Zum einen, ich glaube, dass diese Dinge zusammenhängen, weil die Themen, die mich interessieren, natürlich auch was mit der Agentur zu tun haben. Allerdings sind die Rahmen, die in dem Podcast sind, sehr viel weiter gesteckt. Heißt, ich interessiere mich für etwas, das kann aber auch ein Gespräch über Selbsttransformation sein oder mit Michael Braungart über das Thema Cradle to Cradle. Da gibt's keine direkten Geschäftskontexte zur Agentur. Nichtsdestotrotz ist es so, dass darüber natürlich auch eine Grundhaltung vermittelt wird. Das heißt, selbst wenn da nicht Neuwerts drauf stünde, ist klar, dass ich bei Neuwerts bin. Das heißt, es werden Bindungen und Positionierungen über den Podcast transportiert, die natürlich auch auf die Agentur absteigen. Das heißt, wenn dieser Podcast als ein, oder geht jemand richtig auf ein Thema rein, da gibt es Innovationsimpulse, da lerne ich einige Leute schon mal quasi kennen über diese Art von Hörer-Host-Beziehung, dann ist der Weg in der Transformation quasi jetzt als Marketer im Sinne von Reputation. Welche Reputation schreibe ich dann der Agentur zu, wenn ich sie so kennenlerne und wenn ich im Grunde lerne, oh, das ist ein Kanal, den diese Agentur macht, dann gibt es einen Transfer. Was nicht so gut funktioniert, ist zu sagen, ja, ich mache jetzt einen Podcast, um darüber was verkaufen zu wollen. Weil ganz ehrlich, wer will sich Werbung anhören und dann schon mal freiwillig und möglicherweise hier eine Stunde lang schon mal gar nicht. Das heißt, würde ich jetzt hingehen und würde sagen, ich erzähle jetzt mal, wie was für tolle Projekte wir machen oder was für tolle Software wir einsetzen oder bauen, würde das auf Deutsch gesagt keinen Arsch interessieren. Und zwar zu Recht. So, also ist es im Grunde eine Form von Audio-Content-Marketing. So. Und ich habe das persönlich sehr weit ausgelegt, weil ich sage, es ist mir total egal, ob über diesen Kanal irgendwie jetzt auch konkret Geschäft reinkommt. Das ist gar nicht wichtig. Es gibt witzigerweise den Effekt, dass ich mindestens in einem Fall mal sagen kann, dass eine Kommunikationsverantwortliche von einem großen deutschen Mittelständler, weil sie eben auch gependelt hat, sich diesen Kanal angehört hat und bei der Frage, oh, wir schreiben jetzt unsere Website neu an, ja, welche Agentur könnte ich vielleicht nochmal zum Pitch mit einladen, dann darüber auch Neuwerts mit eingeladen hat und die Art schon, ne, wir am Ende dann da zum Beispiel den Zuschlag bekommen haben. Das war dann etwas, wo ich sage, oh, netter Nebeneffekt, wäre ich mich nicht gegen, ist aber nicht Ziel. Und ich würde auch behaupten, es gerät unnötig unter Druck. Weil wenn man hindenkt, also im Hinterkopf die ROI-Denke hat, was kostet mich der Kanal, wie viel Zeit stecke ich da rein, was mache ich, jetzt muss ich das auch lohnen. Und dann ist die Frage, was sind die Kennzahlen, die passenden auf der Gegenseite? Und wenn das so verkürzt das Thema ROI ist, dann wissen wir, wie es im Content-Marketing allgemein ist.
Wird schwierig. Das nachzuweisen. Aber würdest du, du bist ja ein großer Freund des Podcastens, wer sollte dann podcasten oder wen würdest du zum Beispiel auch aus unternehmerischer Sicht mal sagen, okay, das macht Sinn, vielleicht ein Podcast, auch als weiteren Kanal im Bereich Content Marketing, wie immer man das definiert, wer sollte sowas machen? Wo passt sowas hin?
Also Podcast ist ja per se, ich sage das immer so ein bisschen salopp, für mich eigentlich das großartigste Nischenmedium der Welt. Das heißt, jeder, der erstmal in einer Nische unterwegs ist, hat die Chance, dass er dort über Dinge redet und dort relativ wenig Konkurrenz hat. Also das hat man in Podcasten eh schon mal, weil es gar nicht so viele Podcasts wie Blog, YouTube-Plattformen, Websites gibt, also deutlich, deutlich weniger. Und wenn man innerhalb der thematischen Ausrichtung dann noch Themen besetzen kann, ich weiß nicht, wenn ich das als Beispiel nehme, vielleicht bin ich auf das ganze Thema, ich nehme jetzt mal bewusst irgendwas, was mir gerade durch den Kopf geht, Zahntechnik, Zahnmedizin, Zahntechnik, vielleicht mache ich das. Dann würde ich mal behaupten, wahrscheinlich gibt es keinen deutschsprachigen Podcast zu diesem Thema. So. Das ist das eine. Also wer sollte das machen? Jemand, der eine klare Vorstellung davon hat, über was er dort spricht. Also, ne? Und je nischiger eigentlich, desto besser. Auf der anderen Seite ist es so, da muss es natürlich auch die zweite Frage geben, interessiert das irgendwen?
Also braucht ein paar Hörer.
Braucht dann ein paar Hörer, ja. Also so. Und dann ist es wie immer im Content, wie hoch ist der Mehrwert dessen, was dort geteilt wird? Und ich behaupte, grundsätzlich gibt es erstmal keine Branche, bei der man nicht auch im Audioformat über die spannenden Dinge, über die Veränderungen, über die Hintergründe, über die Geschichten in dieser Branche reden kann. Jeder noch so kleine Themenbereich hat heute einen Verband, einen Bundesverband. Also es gibt einen Bundesverband für Zahntechnik. Wahrscheinlich 3 Stück. Ja, so. Es gibt auch führende Zeitschriften. Es wird das Zahntechnik-Fachmagazin geben in X und so weiter. So. Das heißt, wenn man sich mal anschaut, was dort die Themen sind, so eine Form von redaktioneller Arbeit, wie groß sind die Auflagen, ja, wie groß sind diese Communities, diese Fachbezüge, dann kriegt man einen ersten guten Indikator über eine Frage, okay, wenn wir ungefähr wissen, wir haben einen Anteil Podcast-affiner von, sagen wir mal, 10%, 10-15%, und zwar über alle Branchen hinweg, dann kriegt man ein Gefühl, wie viele Leute könnte man mit so einem Content beispielsweise erreichen. Und für die allermeisten kann man dann schon mal ein bisschen schauen, wie viel wären das. Und was ich dem aber hinzufügen will, ist, Podcast ist eben ein Nischenmedium. Das heißt, wer das nicht so gut kennt, konfrontiert eigentlich Podcaster am Anfang immer mit den Fragen nach Reichweiten. Wie viele Hörer? Meine Standardantwort heißt eigentlich immer, beim Podcasten geht es nicht um Quantität, es geht um Qualität. Nochmal zurück, wer hört Podcasts? Das sind die überdurchschnittlich Informierten. Das sind die, die in ihrer Freizeit nebenbei beim Joggen dann solche Sachen noch nutzen, um Informationen zusätzlich aufzusaugen. Das heißt, wir reden über eine sehr, sehr hohe Quote qualitativ ganz wichtiger Multiplikatoren, möchte ich mal sagen. Das heißt, im Grunde könnte ich mich auch versteigen zu der These, Podcast-Hörer sind eine Informationselite. Die Elite ist nie die Masse, aber es sind die, die überdurchschnittlich stark dann wieder in anderen Kreisen solche Informationen anbringen, weiterleiten, ja, also einfach die besser Informierten. Und das macht es dann wieder spannend, wenn man eben sagt, okay, was könnte das für mich bedeuten in meiner Branche, wenn ich einen Audiokanal besetze, bei dem die Themen dieser Branche und damit die Reputation für mich als Absender heißen, okay, was könnte ich mir vorstellen, wenn ich 500 Downloads quasi pro Episode hätte und ich davon ausgehe, okay, da gibt es ein paar Stammhörer, dies und das, und das ist zu einem überwiegenden Teil wirklich eben eine Informationselite. Würde das für meine Branche etwas sein, wo ich sage, oh, könnte spannend sein, ja oder nein? Und wenn man da nicht gleich kategorisch sagen kann, aus Gründen, nee, das ist dann total uninteressant, dann kann man sich damit näher beschäftigen.
Mhm. Du hast so ein bisschen die Reichweite angesprochen. Wie baut man denn so eine Reichweite, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt einen Podcast, ich initiiere das Ganze mal, habe mir dann wirklich das Konzept so gemacht, die ersten Folgen sind da. Wie kommt man dann zur Reichweite? Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht kannst du mal ein paar so Zahlen mal so ungefähr raushauen, was ihr so an Reichweite habt.
Also Neuwerts FM, also quasi der Transformer-Podcast, der läuft jetzt gut 3 Jahre und hat im Schnitt so ungefähr 5000 Downloads pro Episode.
Wie viele Episoden, in welchem Rhythmus produzierst du?
Ich produziere jetzt 14-tägig, kommt immer freitags raus, also quasi jeden zweiten Freitag. Und davor in den Vorjahren war das ja, unterschiedlich. Also ich habe es nicht so richtig geschafft, mal so einen ganz festen Rhythmus zu haben. Ich habe am Anfang eben durch dieses Event da in San Diego quasi ganz am Anfang relativ viele Folgen gehabt, noch relativ schnell rausgehauen und dann so meine Erfahrungen damit gemacht, wie das so ist, an neue Gesprächspartner zu kommen. Das muss ja irgendwie auch passen, ne? So, weil einfach mit dem redet, den man persönlich vielleicht nicht ganz so spannend findet, aber man muss halt wieder eine Folge raushauen, das habe ich mir immer verkniffen, sondern dann gab es eben was, wenn es spannend war. So. Mittlerweile ist das über Netzwerk und über die Bekanntheit eben so, dass zum Beispiel Hörer sich schon quasi an mich wenden und sagen, ey, ich habe hier irgendjemanden, kennst du den? Der wäre eigentlich auch mal ein toller Gesprächspartner für den Podcast. So, das macht es dann ein bisschen leichter, weil die dann zum Teil auch schon die Kontakte herstellen und das machen. Also insofern Frequenz habe ich am Anfang gedacht, ja, muss ganz klar sein, muss ich auch immer raushauen. So. Heute würde ich sagen, ach, weißt du,
es passt.
Ja. Es gibt einen Faktor, den man berücksichtigen muss bei iTunes, ja, eine der wichtigsten Verteilungsplattformen für Podcasts. Ne? Wie komme ich an einen Podcast? Wo kann ich lieber hören? iTunes für die ganze Mac-Welt und Apple-Welt quasi der normalste Kanal. Bei iTunes ist das ein bisschen pervers, weil Apple dann wieder seine eigenen Spielregeln auflegt und sagt, okay, wenn du hier eine bestimmte Zeit, und ich weiß nicht mehr, was es aktuell ist, es war mal 6 Wochen, also wenn du 6 Wochen lang keine neue Folge da rein gibst, dann wird, wenn es eine neue Folge gibt, nicht mehr automatisch die im Abo quasi an die Hörer ausgeliefert, dann müssen die das wieder neu on demand machen. So, das heißt, wenn jemand 6 Wochen lang, Entschuldigung, nicht neue Folge raushaut, sondern wenn 6 Wochen lang kein Download gestartet wurde und nichts gehört wurde, dann werden die quasi in so einen Inaktivmodus gestellt.
Ja.
Das ist natürlich eine Regel ist, die man mal hinterfragen kann, aber da hat halt Apple wieder Monopolist und dann machen wir das so. Das heißt, das sind dann so Dinge, die sprechen dann eher für eine kürzere Taktung, damit man da sozusagen im Flow bleibt. Aber grundsätzlich bestehe ich ja eher auf der Meinung, wenn jemand das hören möchte, dann findet er das auch. So, jetzt kommen wir mal zu, wie komme ich eigentlich dann daran? Wie kann man so Reichweite aufbauen? Im Grunde ist es so, dass, ja, dass zwei Kanäle aus meiner Sicht ganz gut funktionieren. Das eine ist, überhaupt in Social Media diese Dinge zu promoten. Also Twitter hatten wir vorhin schon angesprochen, in Facebook, in LinkedIn, auf Xing, wie auch immer. Das heißt, wenn es eine neue Folge gibt, dann kann man im eigenen Netzwerk oder wenn man ein neues Netzwerk jetzt aufbaut vom Scratch, dann steht man da natürlich auch am Anfang, ist aber okay. Das heißt, man baut sich im Grunde eine kleine Community auf, wie bei jedem anderen Kanal auch. Fängt irgendwo an und einen Hörer oder einen Abonnenten oder einen Follower Schritt bei Schritt nacheinander, dann geht das halt so los. Wer darauf nicht warten will, der kann natürlich auch Geld in die Hand nehmen, wenn er es dann hat. Stichwort Facebook und Targeting. Na, dann hätte ich genau die Möglichkeiten. Geht ja bei Twitter und LinkedIn und Instagram mittlerweile auch und so. Aber ich habe gesagt, dann müsste man das mit Media machen, wenn man da schneller sein will. Und das andere ist, dass ich persönlich immer finde, der Host, also wer macht als Kopf diesen Podcast, ist erstmal im Zweifelsfall der erste und einzige Hörer, ja, und ist vor allen Dingen der allererste Promoter seiner eigenen Folgen. Das heißt, was man, deswegen ist es auch wichtig, dass man das mit Leidenschaft macht und gerne. Und wenn du denkst, ach, ich will mal eben einen Kanal aufbauen, steht der mal nicht hinter, der wird ziemlich schnell wahrscheinlich an seine Grenzen kommen mit der eigenen Promotion. Das heißt, bei mir war das damals so, ich habe das gemacht, weil ich da Lust drauf hatte, weil ich das spannend fand. Und wenn man einen Podcast hat, bei dem es um Gespräche geht, dann gibt es einen ziemlich naheliegenden Effekt. Also ich kann mich an eine Folge erinnern, da hatte ich Matthias Hawks, einen ziemlich bekannten deutschsprachigen Zukunftsforscher, Gründer hier vom Zukunftsinstitut und so aus Wien, mit dem habe ich ein Podcast-Gespräch machen dürfen. Ja, dann hat er das einmal in seinen Kanal auch geteilt, der natürlich deutlich größer war als meiner zu der Zeit und auch heute noch ist. Naja, das bringt einen dann eine ganze Menge Leute auf den eigenen Part. Und es gibt bei mir und bei den allermeisten Podcasts neben der reinen Audiodatei, die man verteilt, also den Podcast zum Hören, noch sowas wie Shownotes. Also ich betreibe nebenbei einen Blog auf neuwerts.fm, in dem Fall dann eben /Transformer, gibt es für jede Episode einen begleitenden Blogartikel. Da ist der Player nochmal drin, da sind ein paar Fotos, da sind Links drin, die zum Beispiel in dem Gespräch erwähnt wurden. Weil logischerweise, wenn man das hört, hat man gerade nichts zum Notieren. Wenn man nochmal nachlesen will, da haben die über irgendein Beispiel gesprochen oder haben irgendeine Methode angesprochen, wo finde ich da nochmal mehr Infos zu. Das sind alles Sachen, die ich dann in den Shownotes aufarbeite. Und auch die sind im Sinne des Content-Marketings natürlich Sachen, die gut referenzieren, die gut gefunden werden, sodass das eigentlich so ein Wechselspiel ist. Mit seinen Gästen zusammen fängt man eben langsam an. Und ich hätte mal so eine Faustformel, wer jetzt starten will mit Podcast, der sollte 3 Folgen produzieren und dann rausgehen.
Schon mal im Vorfeld, damit man gleich ein bisschen Basis-Content
hat. Basis-Content hat und nicht nur eine Folge. Mhm. Man kann das auch machen, aber ich finde es immer ganz gut, weil das gibt auch eine ganz gute Basis, auch für die Hörer zu wissen, hey, ob ich mir jetzt angehört, war ganz gut. Ich kriege ein Gefühl für das Format. Wer ist da noch so dabei und so weiter. Das heißt, wenn man 3 Folgen im Grunde vorproduziert hat zum Launch, hätte man dazu auch 3 Shownotes, hat also schon ein bisschen Content, hat 3 Gäste, ne, je nach Auswahl, die vielleicht selber auch eigene Netzwerke haben und was machen. Ja, und der Rest ist wie überall im Zweifelsfall. Ich habe ja gesagt, für mich ist Podcast wirklich Beziehungsaufbau, Beziehungspflege. Man kann dann auch sein Netzwerk mal mit einbeziehen oder natürlich ist auch kein ungewöhnlicher Schritt, wenn man mit einer ganz neuen Folge startet, Stichwort iTunes, die Anfrage nach Ratings, wenn es euch gefällt, gebt mal eine Wertung ab.
Bewertung.
Die bei Amazon auch mit neuen Büchern. Also das sind eigentlich die gleichen Mechanismen.
Du hast es eben so angesprochen, die Gäste kommen jetzt inzwischen schon auf Empfehlung, häufig eben schon. Sprichst du eigentlich mit allen persönlich? Oder man kann natürlich auch so einen Podcast ja technisch gesehen über Skype abwickeln oder über andere Kanäle. Oder besuchst du diese ganzen Menschen? Oder kommen die zu dir? Oder wie hältst du es bei dir jetzt in deinem Podcast?
Also bei dem Transformer-Podcast ist es tatsächlich so, dass ich also in 99 von 100 Fällen jetzt wirklich sage, ich besuche die persönlich. Oder wir suchen nach einer Möglichkeit, uns persönlich zu treffen. Das hat was damit zu tun, dass meine Erfahrungen sind, wenn man sich persönlich in so einem Gespräch gegenüber sitzt, so wie wir jetzt hier auch, dann hat man eine Chance, eine viel bessere Atmosphäre zu schaffen. Atmosphäre im Sinne von, wir machen ganz häufig Home-Stories. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute sagen, hey, ja, dann kommst du halt zu mir. Also zu mir in die Firma oder teilweise auch zu mir nach Hause. Ja, hat es auch schon gegeben. Das schafft eine ganz andere Form der Beziehung. Und bei mir ist es so, ich bin eben auch anders getaktet als ein reiner Journalist, wo ich sage, hey, wir müssen jetzt hier mal die Distanz wahren und dann interessieren mich ja wirklich nur die Fakten. Mich interessieren eben auch die Personen und deren Geschichten dahinter. Weil, wenn wir aus so einem Podcast rausgehen, dann ist da auch ein Stück Beziehung. Also, müssen alle wollen, aber ich habe gesagt, das ist ein anderer Andockpunkt, sodass ich eigentlich dieses persönliche Gespräch mit dem kleinen netten Effekt, wir zeichnen das nebenbei auf, nutze, weil mich die Leute dann sowieso interessieren. Das heißt, ich gucke, solange das jetzt eben im deutschsprachigen Gebiet ist und ich ja doch auch relativ regelmäßig unterwegs bin, dass wir nach Möglichkeit gucken, dass wir das Gespräch persönlich führen. Wenn es so sein sollte, dass es jetzt gerade mal ein aktuelles Thema gibt, weiß ich, aber die Vorbeziehung ist schon da, also man kennt sich. Mit Richard Gutjahr zum Beispiel haben wir dann einen Skype-Podcast gemacht, den wir nebenbei aufgezeichnet haben und so. Dann ist das auch in Ordnung, weil man sich eben schon kennt und dann relativ schnell da auch in eine vernünftige Beziehung kommt. Wenn es aber so ist, dass man die Menschen nicht kennt, dann bevorzuge ich immer ein persönliches Treffen. Und der Aufwand, klar, muss man irgendwie reisen und das machen, ist dann höher. Muss man halt abwägen, ob einem das wichtig ist. So.
Fährst du extra für deine Podcast-Folgen los oder verbindest du das immer mit irgendwelchen Geschäftsreisen, wo du sowieso unterwegs bist? Oder würdest du jetzt
auch nach Möglichkeit versucht man das natürlich irgendwie zu verbinden. Mhm. Wie gesagt, je nachdem, mit wem spricht man. Also die naheliegendste Variante, ich sitze jetzt in Hannover und mein Kontakt sitzt in der Nähe von München. So war das bei Stefan Grabmeier zum Beispiel, also von Haufe und Mantis. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, ja okay, wann bist du das nächste Mal irgendwie im Norden oder trifft man sich mal in Berlin und so, und dann guckt man halt, wie die Kalender so aussehen, und entweder habe ich eine Chance, weil es mich mal nach München verschlägt, dann zu sagen, hey, ich bin dann und dann da, bist du auch da? Und Ende vom Lied war, wir haben uns dann in Hamburg getroffen.
Okay.
Ja, weil er dann da war und ich dafür dann nach Hamburg gekommen bin. So, aber das ist von Hannover aus natürlich auch nicht weit.
Das ist ja schnell zu erreichen.
So, und die anderen Sachen hängen so ein bisschen davon ab. Also Matthias Hawks besuche ich auch in Wien. Das eine oder andere Gespräch, da schaut man dann mal, wann man vielleicht gemeinsam auf derselben Messe ist. Oder wie. Aber das hängt ein bisschen davon ab, wie wichtig ist das. Spätestens beim Ausland würde ich hier ja auch sagen, okay, da fliege ich dann nicht mal eben irgendwo hin. Dann muss man gucken, dass man das verbinden kann.
Mhm. So. Kurz noch Thema Technik. Wie zeichnet man einen Podcast auf? Also wir zeichnen jetzt auf mit einem kleinen Rekorder, der jetzt hier, Digitalrekorder, der jetzt auf dem Tisch steht. Aber du bist der Technik-Nerd und gehst mit etwas größerem Equipment los.
Ja, ich habe ein bisschen mehr. Allerdings passt das auch in eine IKEA-Kiste, die ich mir dann unter den Arm klemme. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass, ja, ich habe immer ein bisschen salopp gesagt, ich bin so Sound-Fetischist, ja. Das, was ich gelernt habe von so Cliff Ravenscraft und so wirklichen Größen eben da des Ami-Geschäfts, ist, dass 51% eines Podcasts, eines guten Podcasts, die Audioqualität ist. Und wenn man das haben möchte, dann muss man ein bisschen mehr Technik ansetzen. Um zu beginnen, ist das aber völlig egal. Ja, also vielleicht, rein theoretisch kann man auch einfach nur mit dem Handy aufzeichnen. Wir haben jetzt hier einen Kompromiss ja auch gerade auf dem Tisch, der schon ganz gut funktioniert. Also ich habe so gemacht, dass ich bei mir quasi mit dem eigenen Laptop aufzeichne oder dem eigenen iPad. Also ich nutze GarageBand als Software, die in jedem Apple-Paket sowieso mit drin ist. Das ist quasi mein Digitalrekorder, mit dem ich später dann auch die Verarbeitung mache. Das heißt, ich habe die Ergebnisse gleich im Rechner, kann dann nochmal die sogenannte Post-Production machen, da meine Intros reinschneiden, oder wenn irgendjemand mal husten muss bei einer Beantwortung, dann schneidet man das natürlich hinterher raus und macht das noch ein bisschen schick. So, das mache ich da. Und Technik im Sinne von Mikrofone nutze ich halt Folgendes. Ich habe zwei Kopfhörer-Headsets von Beyer Dynamics. Die haben zwei ganz für mich nützliche Effekte. Einmal haben die wirklich ein Kondensermikrofon, was natürlich direkt am Mund ist. Und zum Zweiten haben sie eine Noise-Canceling-Funktion. Also sind so schallabsorbierend. Das heißt, ich kann mit diesem Set auch wirklich live, zum Beispiel direkt auf der CeBIT, direkt irgendwie auf einer Live-Messe mit einer sehr guten Audioqualität Aufnahmen machen. Und es bedeutet auch, wir können 5 Meter auseinandersitzen, weil ich die Stimme des anderen direkt auf meinen Kopfhörern habe und er meine auch. Kann ich mich in den Sessel ganz entspannt zurücklehnen und muss nicht dieses, ich muss mich nach vorne beugen und in ein Mikrofon sprechen. Also diesen Faktor kann man eliminieren. Das habe ich für mich mal so entdeckt und die meisten Gäste finden das auch sehr angenehm. Da liegt aber so ein Kopfhörer-Headset, also Mikrofon-Kopfhörer, dann auch so um die 300 Euro. Und dann braucht man natürlich noch ein bisschen Hardware, wo man die Dinge anstöpselt. Ich habe so einen kleinen 4-Kanal-Mischer, das heißt, ich könnte bis zu 4 Mikrofone anstöpseln. Klar, wir reden jetzt zu zweit, meistens ist das bei mir auch so, aber es gab eben auch schon mal Interviews zu dritt und damit komme ich ganz gut klar. Das heißt, mein Podcast-Geschirr heißt eben 2 Headsets, heißt ein richtiges Hardware-Case für den Mischer, weil ich damit eben viel rumreise, ist das auch so ein richtiger Metall-Case, also das ist das, was auch, sag ich mal, Studiummusiker, Bühnenmusiker nutzen, die können was ab. So, und ein paar Kabel, damit du das Ding irgendwie an den Rechner anstöpselst, fertig.
Ja, also man kann es in verschiedenen Ausbaustufen dann ja wirklich zum Produzieren benutzen.
Wenn ich so auf meine Uhr gucke,
Uiuiui, haben wir schon eine ganze Menge aufgenommen. Und ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Meine letzte Frage an meine Podcast-Gäste und natürlich eben auch an dich ist jetzt die Frage nach, wir sind beim Business Impulse Podcast. Was ist so dein Business Impuls zum Thema Podcasting vielleicht?
Ja, ich hätte vielleicht einen, der ein bisschen wirklich so ein, noch so ein kleiner Geheimtipp ist aus meiner Sicht. Und zwar, wir haben jetzt stärker über Podcast natürlich gesprochen, die draußen für die, die es wollen, als Medium abonniert werden können, also klassische Reichweite nach draußen in Zielmärkte und so weiter. Ich halte Podcast für ein sehr, sehr unterschätztes Medium in der internen Kommunikation. Und zwar, wenn wir jetzt mal über mittlere und größere Organisationen sprechen, also sagen wir jetzt mal deutlich 500 Mitarbeiter aufwärts, dann ist es so, dass diese Transformationsthemen, Zukunftsthemen und alles, was man macht, ganz häufig in dieses Thema interne Kommunikation fallen. Und dann ist der ein oder andere dabei, betreibt ein Social Intranet oder vielleicht eigene Blogs. Was aber kaum jemand macht, ist Podcast im Sinne von Audio zu nutzen für die interne Kommunikation. Und genau das wäre mein Business-Tipp, darüber nachzudenken, dieses Medium mit Interviews, mit eigenen Mitarbeitern, mit Partnern, die Hintergründe zu etwas, was der Geschäftsführer, der Vorstand angekündigt hat, bei dem aber immer noch Unsicherheit herrscht, was bedeutet denn das jetzt, was bedeutet das für mich und so weiter. Interne Events mit Podcasts zu begleiten, also man hat einen schönen Speaker, der macht in der eigenen Zukunftswerkstatt vielleicht auch mal eine Keynote, ne? Wo ich jetzt bei Audi, da sind aber nur die Mitarbeiter, die das hören können, die da waren. Diese Dinge aufzuzeichnen, viele davon werden per Video jetzt schon aufgezeichnet, davon aber eine eigene Audiodatei zu machen, vielleicht ein Feature damit zu verbinden, um dann nochmal in ein Interview zum Beispiel mit dem Vorstand zu gehen oder eigenen Mitarbeitern, dazu O-Töne reinzuholen und das Ganze wie so ein kleines Radio, internes Unternehmensradio zu spielen, das ist eine der aus meiner Sicht spannendsten Optionen, mit Audio zu arbeiten, die kaum jemand macht, wenn man sich aber, das will ich an einem Beispiel nur überlegt, was das kann, wiederum die Multiplikatoren erreichen, in-house, ne? Dann möchte ich das an einem Beispiel festmachen. Man macht irgendwas Neues, macht eine Pilotveranstaltung, zum Beispiel so eine Zukunftswerkstatt. Macht ein Event und 30, 40, vielleicht 50 Mitarbeiter sind dann da. Dann könnte ich jetzt hinterher einen Blog schreiben und könnte Leute fragen, hey, wie hat es euch gefallen? Und dann hätte ich O-Töne als Zitate. Die Wirkung in die anderen, sagen wir mal jetzt, angenommen, wir haben 3000 Mitarbeiter an anderen Standorten insgesamt und ich möchte, dass diese Veranstaltungsreihe Akzeptanz findet, dann macht es einen enormen Unterschied, ob ich wirklich Mitarbeiter höre, Stimmen, die ich kenne ja zum Teil, und ich höre die wirklich sagen, boah, ich hatte eigentlich keine richtige Erwartungshaltung, aber das hat mich hier wirklich überzeugt. Ganz andere Wirkung, als wenn ich das als Zitat lese. Und diese Effekte in ein internes Format zu verwenden und erstmal gar nicht unbedingt zwangsläufig damit zu kalkulieren, dass das für Kunden von uns ist oder für Hörer da draußen. Das ist eine der Dinge, zu denen wir im Moment sehr viele Anfragen kriegen, zu denen wir mit Kunden arbeiten und eben feststellen, dass diese interne Form der Kommunikation, gerade bei neuen Sachen, wirklich viel Akzeptanz finden. Wir haben jetzt gerade bei der Deutschen Messe AG zum Beispiel so ein Format pilotiert und haben dann von den 450 Mitarbeitern 150 Downloads für die erste Folge gehabt, also ein Drittel. Und mit 50 haben wir gehofft, so da reinzukommen. Das heißt, man sieht, und da haben wir ja wirklich alle Altersstufen, alle Formate von Leuten, die in Werkstätten arbeiten, bis halt zu Vorständen hoch. Und solche Erfahrungen machen wir an vielen anderen Stellen auch. Das heißt, das wäre mein Business-Geheimtipp, sozusagen mal über Podcast auch in der internen Kommunikation nachzudenken.
Super. Dann sage ich an dieser Stelle jetzt mal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die wirklich vielen Impulse hier. Alles, was wir jetzt so gehört haben, wo es noch entsprechende Links zu gibt, gibt es natürlich auch hier in den Shownotes auf businessimpulse.net. Ja, Ingo, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, wer mag, gerne mal reinhören bei Neuwerts FM, neuwerts.fm, würde mich freuen, Kommentare immer ganz offen und ehrlich rein und die Podcast-Community und Bewegung, wenn ich das mal so sagen darf, in Deutschland verträgt durchaus noch ein paar Impulse mehr.
Dann wollen wir gucken, ob noch was kommt. Vielen Dank.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und dass Sie einige Impulse mitnehmen konnten. Wenn das so ist, dann würde ich mich über eine kurze Bewertung und eine Rezension auf iTunes sehr freuen. Dieses Feedback ist sehr wichtig, damit der Podcast auch entsprechend höher gelistet wird. Alle Links und alle Informationen zu diesem Podcast finden Sie immer online unter www.businessimpulse.net. Wenn Sie sich auch mal vorstellen können, als Gast im Business Impulse Podcast dabei zu sein, dann schicken Sie mir einfach eine kurze E-Mail an kontakt@businessimpulse.net. Bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Meiners.